das ist der ICF Basel Podcast.
Ja, wir sind am Ende unserer Serie Relationship, wie wir gerade von Timon und Nadja gehört haben. Und wir haben in den letzten Wochen sind wir verschiedenen Fragen nachgegangen in Beziehung Love God. Wie bleibt das vital in unserem Leben? Love yourself, love your neighbor. Love your marriage and love your baggage. Du kannst all diese Predigten nachhören auf unserem Podcast. Hochinteressant, was einzelne Leute hier auf der Bühne erzählt haben, im Interviewstil oder einfach von ihren Erlebnissen berichtet. Heute dieses Schlussbouquet und wie schon angekündigt, zwei spezielle Gäste sind heute mit dabei. Zum einen Dr. Manuel Schmid. Ein langjähriger Freund von mir und lange Jahre hier im ICF, uns ICF wesentlich mitgeprägt und heute noch dabei ist und mitprägt. Und zum anderen Dr. Andy Loos. Andy Loos ist ein langjähriger Freund hier vom ICF, hat schon häufig gepredigt, Dozent am Theologischen Seminar auf Krishona. Ich freue mich extrem, dass ihr heute da seid und wenn du jetzt daheim bist, du kannst daheim applaudieren. Hier applaudieren wir für euch beide. Kommt bitte auf die Bühne. Schön, dass ihr da seid. Nehmt Platz, ihr Lieben. Toll, dass ihr euch Zeit nehmt und wir starten gerade ohne ein langes Aufwärmprogramm, okay? Nicht lang vorstellen, wie war die letzte Woche, das ist alles nett und schön. Look, 10 Wochen Ausnahmezustand liegt hinter uns. Am 16. März, um genauer zu sein, an meinem Geburtstag, kam der Lockdown. Das werde ich meinen Urenkel noch erzählen, dass das alles wegen mir war. Und Covid-19 ist seit dem 16. März in aller Munde und mittlerweile hat auch jeder seinen Senf dazu gegeben. Und das Virus attackiert ja fieserweise all das, was unser Leben belebt. Zum einen unsere Lunge, Atemwege. Und jeder, der Asthma hatte oder hat oder schon mal beatmet wurde oder so Notanfälle hatte, der weiß, wie bemühend das ist, wenn man keine Luft kriegt. Und zum anderen attackiert dieses Virus ja die Gemeinschaft. Distanz ist ja die neue Nähe. Dabei wissen wir ja, dass Distanz, auf physische Nähe, auch wesentlich wichtig ist für unser Wohlergehen in unserem Leben. Wenn ihr jetzt zurückschaut, die letzten 10 Wochen, wie es euch so ungefähr gegangen ist, dann meine erste Frage an euch, was hat sich in den letzten Wochen in eurem privaten, eigenen, geistlichen Leben, in eurem familiären Leben, in der Beziehung zu euch selbst, was hat sich wirklich bewährt, euch vital zu halten? Und was ist auch, wie du schon mal so schön sagst, Manuel, in deinem Blog, was hat sich auch ausgeglaubt? Manuel, ich starte gerade mit dir.
Okay, also zuerst mal, wir müssen deinen Geburtstag noch nachfeiern.
Amen.
Das haben wir noch vor. Und das ist natürlich eine der Entbehrungen dieser Zeit, dass man mit Freunden nicht wirklich so auf Nähe gehen kann. Und das für mich hat sich bewährt, ich fange vielleicht damit an, für mich hat sich bewährt, eben Beziehungen und Freundschaften, wenn nicht auf physischer Nähe, dann doch irgendwo auf sonstiger Nähe zu pflegen, also anzurufen oder zu reden. Ich habe dann auch mal mit dir oder auch mit Andi im Wald mit gebührendem Abstand, aber doch einen Spaziergang gemacht und sich auszutauschen. Das hat sich für mich sehr bewährt. Es hat allerdings eine Zeit gebraucht, für mich das zu realisieren. So die ersten paar Wochen, da habe ich mich völlig zurückgezogen irgendwie. Ich habe irgendwie alles so, meine Welt ist völlig zusammengeschrumpft und dann irgendwann habe ich gedacht, ja, das geht ja so nicht, also so kann man nicht leben. Und dann haben wir uns auch wieder gesprochen und gesehen und so ab und zu und das hat mir sehr geholfen. Das hat auch eine Glaubensdimension, die mir sehr geholfen hat, also sich auszutauschen, im Blick auf, was macht das mit mir, mit meinem Leben, mit meiner Hoffnung, mit meinem Glauben. Das war sehr wichtig. Und was sich ausgeglaubt hat, Ist natürlich die ganze Vorstellung von, also, aber da war ich natürlich schon drin vor der Krise, so die Vorstellung von einem Gott, der jetzt jedem gibt, was er verdient hat oder der das Leben fair macht, der seine Anhänger glücklich macht und so, das habe ich die letzten Jahre schon nicht mehr geglaubt und das ist jetzt definitiv auch zerbrochen. Also es ist auch, ja, wie du gesagt hast, ganz fies, das Virus trifft die Schwächsten in der Gesellschaft, also wenn je einer einen Beweis brauchte, dass das Leben auf diesem Planeten nicht gerecht ist, dann ist er hiermit erbracht. Also diejenigen, die eh zu kämpfen haben, die eh am schwächsten sind, die sind davon am meisten betroffen. Also fair ist das nicht. Ja.
Das klingt vielleicht jetzt total komisch, wenn ich das sage, aber so viel hat sich zunächst mal bei mir und bei uns gar nicht geändert, als diese Krise kam. Und vielleicht hat das damit zu tun, dass wir in unserer Ehe, in unserer Familie seit 2006 mit dieser Unberechenbarkeit des Lebens irgendwie umgehen lernen müssen. Und ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren schon so bestimmte Rituale kultiviert. Und diese Rituale, die haben sich bewährt. Also für mich hat sich zum Beispiel ganz konkret bewährt, dass ich nicht aufhöre, das Schöne zu suchen. Und dieses Schöne, das hat mir einfach gut getan, so ein Blick in die dunkle Wirklichkeit unserer Gesellschaft, die wirklich ja dunkel ist, aber sich an diesem atemberaubenden Frühling zum Beispiel zu freuen, der war klasse, oder? Dieser Frühling ist doch, das ist doch der Hammer, finde ich. Und also so, wenn ich dann unterwegs war und das mitgekriegt habe, Der laublose, blätterlose Wald und das alles so gegen den blauen Himmel. Und dann merkt man, wie das Leben kommt. Dann merkt man, wie die Luft sich ändert und dann diese Blüten. Und das waren für mich zutiefst Erfahrungen, wo der Heilige Geist, der Schöpfer des Lebens ist, mir immer wieder zugehaucht hat, das Leben geht nicht nur weiter. Das Leben wird auch eines Tages neu aufblühen. Es waren für mich mystische Momente und von daher ist es eigentlich das, was sich auch schon vorher bewährt hat, umzugehen mit dieser Unberechenbarkeit, mit der Unverfügbarkeit, mit der Zerbrechlichkeit des Lebens. Ich bin eigentlich dankbar, dass wir das so gemeinsam durchziehen konnten. Ausgeglaubt, ja, das dummer Zufall, Manuel, auch ich glaube nicht mehr, dass Gott jede Stunde Tag und Nacht irgendwo unterwegs ist, um mich komplett glücklich zu halten und glücklich zu machen. Ich glaube, dass das Glück des Lebens und das Glück des Glaubens noch einmal völlig neu definiert werden muss. Und ich denke, diese Krise hilft mir und auch manchen anderen, dass wir uns da irgendwie mal rantasten, ganz vorsichtig und überlegen, was funktioniert nicht mehr und was funktioniert vielleicht. Also dieser Gott, der da verhindert und ständig rumtüftelt, aber von dem habe ich mich eigentlich vorher schon verabschiedet. Wo ich mich aber neu anfreunde, ist mit einem Heiligen Geist. Es wäre vielleicht auch mal spannend, die Unberechenbarkeit des Lebens, die ist dunkel. Aber entdeckt habe ich, es war ja gerade auch um die Osterzeit rum, ja, entdeckt habe ich für mich ganz neu, Gott toppt die Unberechenbarkeit des Lebens noch einmal durch eine viel höhere Unberechenbarkeit, weil so unberechenbar wie der Heilige Geist ist, indem er das neue Leben schafft und Tote auferweckt. Also das kann keine Macht dieser Welt toppen. Da liegt übrigens auch meine Hoffnung.
Lass mich da gerade einsteigen. Das ist ein Vers aus dem 2. Timotheus, der ist ja in den letzten Wochen in zig Kirchen ist er immer wieder auch mal erwähnt worden. Gott hat uns nicht den Geist von der Furchtsamkeit gegeben oder von der Angst, sondern von der Kraft, von der Liebe und Besonnenheit oder Maß halten, wenn man sagt so. Wenn du jetzt gerade den Heiligen Geist schon ansprichst und sagst, diese Unberechenbarkeit vom Heiligen Geist, wie bleibst du oder wie bleibt ihr denn mit diesem Heiligen Geist, mit dieser Unberechenbarkeit, mit dem Heiligen Geist schlechtweg so verbunden, auch in so einer Phase, die recht verrückt und auch krisenhaft wart. Andi, ich stelle die Frage zuerst an dich.
Ich habe mal von jemandem gehört, der erzählte, wenn du im Wattenmeer unterwegs bist und du bist verspätet und es ist Nebel und du verlierst die Orientierung und du weißt nicht mehr ganz genau, wohin, dann sollst du in in die Priele, sollst du die Hände reinhalten und dann spürst du, woher die Strömung kommt. Und ich bleibe mit dem Heiligen Geist hoch angebunden, wenn ich es wage, mich dem Sog des Heiligen Geistes auszusetzen. Es ist jetzt theologisch oder geistlich gesprochen die hohe Kunst der Geisterunterscheidung. Ich nenne mal kurz ein paar Geister, die ich relativ schnell gespürt habe, die mir überhaupt nicht gut getan haben. Der Geist, wo Menschen ihr freudiges Recht abfeiern, dass doch endlich der Untergang gekommen ist, den sie ja schon immer prophezeit haben. Also diese hyperdogmatistischen Ökologen, die dann eben sagen, seht, wir haben es euch schon immer erzählt, irgendwann wird die Mutter Erde zurückschlagen. Und die haben das abgefeiert. Da dachte ich, das kann ja nicht wahr sein. Manche Fromme haben das abgefeiert. Wir haben euch schon immer gesagt, Gott lässt sich nicht spotten, er wird die Sünder einholen mit Strafe. Das war für mich ein Geist, wo ich sehr schnell gemerkt habe, der zieht mich in die falsche Richtung. Geisterunterscheidung heißt für mich zum Beispiel, den Geist des Seufzens zu hören und mit ihm zu seufzen über das Elend von Menschen, die jetzt von dieser Krise natürlich teilweise lebensbedrohlich, tödlich getroffen worden sind. Aber auch zum Beispiel so ein Geist der Großzügigkeit, ja, in unserer Familie. Einfach mal locker lassen. Ja, es läuft jetzt anders, vieles nicht mehr so. Und die Kinder und so. Und ja, jetzt ist es nicht perfekt und hier. Und ja, ist doch in Ordnung. Einfach mal großzügig, barmherzig unterwegs zu sein. Geisterunterscheidung wäre für mich diese Kunst, hoch angebunden zu bleiben. Das hat ganz viel auch mit Gefühl und Intuition zu tun. Da lerne ich übrigens auch, weil ich aufgewachsen bin und bei mir hat man Gefühle und Emotionen, Intuition eher so verteufelt. Ja, hier, denk mal nach und will mal ordentlich. Gefühle sind ja eher suspekt.
Will mal ordentlich. Hört sich gut an. Manuel, wie ist das bei dir?
Es ist eine gute Frage. Also wie hast du es formuliert? Angebunden zu bleiben am Geist Gottes. Also ich fand das schon auch bemerkenswert, wie in dieser Zeit irgendwo über die Gesellschaft und über der ganzen Weltwahrnehmung so hat sich wie so ein Schleier drüber gezogen. Es war auch ein bisschen surreal. Ich habe das auch so empfunden, einer der schönsten Frühlinge, die ich überhaupt erlebt habe in meinem Leben. Und doch ist man dann irgendwie durch die Stadt gegangen oder irgendwo am Waldrand nachgelaufen und hat da auf die stillgelegte Infrastruktur geguckt und gedacht, was geht hier eigentlich? Also was mir geholfen hat, aber mir sind diese Momente auch irgendwie geschenkt worden in der Zeit, deshalb als Strategie ist das gar nicht so geeignet, aber was mir geholfen hat, sind wirklich so Zeiten, in denen ich gemerkt habe, jetzt ist es einfach gut, jetzt vielleicht auch Zeiten, in denen sich dieser Schleier ein bisschen weggezogen hat und ich gemerkt habe, Gott ist da und irgendwo darf ich Hoffnung schöpfen, irgendwo darf ich Kraft schöpfen, diese Momente sind mir aber gerade besonders irgendwie geschenkt worden in der Zeit. Ich hab Samstagnachmittage erlebt, die Kinder sind um die Häuser gezogen, haben irgendwie die Nachbarschaft unsicher gemacht mit Nerf Guns oder irgendwas und ich bin dann mit meiner Frau da im Garten, habe ich mich mit dem Kaffee da hingesetzt und irgendwie wusste ich es, man kann sonst nichts Vernünftiges machen, das Freibad ist zu, keine sozialen Anlässe, Restaurants sind zu, es läuft nichts, es gibt eigentlich nichts Gescheiteres zu tun, als jetzt im Garten zu sitzen und mal ein, zwei Stunden für sich zu genießen. Und ich hab vielleicht die friedlichsten Momente seit Jahren erlebt in dieser Zeit, verrückterweise, weil ich irgendwie so alternativlos gemerkt habe, ja gut, was willst du sonst machen? Dann lege ich mich halt hin und lass das ein bisschen auf mich wirken. Und das hat mir aber auch gut getan, weil in dieser Zeit, und ich glaube, Eben, manchen wurden diese Momente geschenkt, andere mussten sie sich eher stehlen in dieser Zeit, wenn natürlich, wenn du kleine Kinder hast, die da den ganzen Tag rumschreien, du kannst sie nicht in die Kinderkrippe bringen und so weiter und es ist Ausnahmezustand. Manche Leute hatten weniger Ruhe und mussten sich diese Momente stehlen. Mir sind sie zum Teil einfach so zugefallen und das war ein Riesengeschenk, weil ich glaube, das sind entscheidende Momente, in denen man mal durchatmet und auch diesen Strudel der wir kommen ja wahrscheinlich noch drauf zu sprechen, diesen Strudel der Angst und der Panik und der Existenznot und so weiter, das mal irgendwie loslassen kann und einfach mal im Moment zu sein und sagen, es ist eigentlich schon verrückt schön hier und Gott ist irgendwie immer noch da. Das hat mir sehr gut getan.
Und das finde ich also echt wichtig, mir fiel auf, ich bin wie in einer privilegierten Position. Es gibt andere, die sind von dieser Krise also nochmal völlig anders betroffen. Ja. Wenn man zum Beispiel sieht, meine Frau gehört zur Risikogruppe, die hat in den ersten 2-3 Wochen wirklich Angst gehabt, dass sie es bekommt. Existenzen waren relativ schnell bedroht. Ich habe auch schnell Leute kennengelernt oder von Leuten gehört, die mussten direkt mal Soforthilfe beantragen. Ja, zum Beispiel ein außergewöhnlich begabter Schlagzeuger, der bei uns am Seminar eben auch Schlagzeug unterrichtet, Künstler oder auch Leute, die eine eigene Firma haben. Von daher finde ich das, was du jetzt andeutest, Manuel, finde ich sehr wichtig. Manche mussten sich das förmlich erkämpfen, anderen fiel das eben zu. Und doch, was mich erstaunt hat, ist, der Heilige Geist, der Geist des Lebens, den stelle ich mir gerade durch diese Corona-Krise vor wie jemand, der sich ständig anbietet. Also er ist ja nicht aufdringlich. Er manipuliert ja auch nicht, er zwingt ja auch nicht, aber er ist irgendwie immer wieder da und er schafft es, uns zu verführen, uns mal wegzulocken. Und das Tolle finde ich, das geschieht eben auch einer Mutter oder einem Vater, der jetzt daheim ist mit Homeschooling und Kochen total überfordert ist und zugleich noch Homeoffice. Es passiert aber auch Leuten wie mir. Und das wäre für mich eben auch ein Geist, den ich gespürt habe. Ein Geist der Neugier. Ein Geist auch so der Widerborstigkeit, der sagt, ja, die Grenzen sind zwar da, aber in diesen Grenzen schaue ich mal, wo sich ein Fenster zum Leben aufmacht. Dass Menschen anfangen zu musizieren. Großartig. Also dort, wo das Lied vom Tod am lautesten gespielt wurde, fingen die Italiener an, aus den Fenstern und Balkonen zu musizieren. Da denke ich, das kann doch nicht möglich sein, dass der Geist Gottes, der Geist des Lebens, so in unser Leben reinfällt. Ich für mich persönlich habe echt gelitten an diesen Grenzen, weil ich fahre ja Fahrrad ganz viel im Markgräfler Land, Richtung Schwarzwald, Südschwarzwald. Und es hat mich echt genervt, dass die Grenze zu war. Und dann kam irgendwann der Impuls, dass ich dachte, ich erfahre mir mal die andere Seite von Basel. Von St. Krishona muss ich ja durch ganz Basel durch, das ist blöd. Und dann habe ich diese Wahnsinnsrampe von Muttens hinter dem alten Dorfkern direkt hoch auf den Gempen entdeckt. Später Hochwald, Seven. Und da kamen dann solche Touren raus wie über Muttens nach Gempen, Hochwald, Seven, Nunninger Berg runter, Passwang und dann wieder zurück und über Reigoldswil wieder nach Hause. Und unterwegs fahre ich noch bei ihm vorbei, weil ich zu wenig gegessen hatte und völlig verkrampft war. Ein grandioser Tag. Das ist auch
eine längere Strecke.
Ich habe mir die,
macht doch Sinn,
ich habe mir die Weite des Lebens erfahren. Ja. Ist doch unglaublich, oder? Ja. Woher kommt diese Neugier, auch der Mut? Ich verdanke das nicht mir, ich verdanke das, glaube ich, dem Heiligen Geist, der mir sagt, ja, die Grenzen sind da. Ja. Aber innerhalb dieser Grenzen kannst du eine Weite erleben. Das ist wie Hermione Granger in Harry Potter und das Zelt von den Weasleys, von außen schäbig und klein, wenn du reingehst, fast sowas wie ein Palast.
Ja, ja. Crazy. Wir haben einen ganz bemerkenswerten Moment erlebt und das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, als du gesagt hast, dass der Geist Gottes uns verführt immer wieder. wir haben in der Nachbarschaft, der Nachbar direkt so oder schräg gegenüber, da ist sie ist, glaube ich, 60 geworden und er wollte sie überraschen und hat ein, wie hat er das genannt, ein Balkonkonzert oder so veranstaltet. Da hat der Musiker, zwei Musiker, die haben die Touren da in der ganzen Gegend rum, die haben sich da im großen Garten aufgebaut und dann sind die Nachbarn, haben von den Balkonen und den Gartenzäunen aus in ihrer Parzelle quasi, haben sie zugehört und dann haben die angefangen zu spielen. Das war keine geistliche Musik, das war nicht Worship oder so, aber die haben da Lieder zum Besten gegeben und es war ein magischer Moment. Da sind wirklich dann von den, soweit das Auge reicht, soweit man halt wirklich drauf blicken konnte, sind die Nachbarn auf dem Balkon gewesen und in den Gärten und die haben da gespielt und das war, auch die Kinder haben zugehört, unsere Kinder auch, und die waren alle wie verzaubert. Das war so ein Moment, wo uns irgendwo das war für mich ein geistlicher Moment, auch wenn es keine Anbetungsmusik war oder Kirchenmusik, aber das war ein Moment, in dem uns irgendwo die Schönheit des Geistes Gottes eingeholt hat. Und es war so wie, wir haben uns alle angeguckt, so auf Distanz, die Nachbarn, und es war wie klar, das ist jetzt etwas Besonderes.
Ja, jetzt habt ihr schöne Dinge genannt, durch Weite erfahren, neues Ausprobieren, der Heilige Geist, der dich quasi wie verführt, auch Neues zu entdecken. Und das Schöne, wirklich an dem sich zu orientieren. Aber lass mich noch ein bisschen auf einen anderen Punkt kommen, wo ja auch Realität ist in den letzten Wochen und noch mehr Realität geworden ist, finde ich, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Mittlerweile gibt ja jeder irgendwie seinen Senf zu Covid-19 hinzu. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Senf ist definitiv jetzt ausverkauft. Den gibt es nicht mehr. Das ist wie am Anfang der Krise, da war Toilettenpapier ausverkauft und jetzt ist Senf ausverkauft, weil jeder hat noch irgendwo draufgeschmiert und gesagt, ich habe auch eine Meinung dazu, ich möchte auch was noch dazu sagen. Look, mal ernst nach, mal wirklich auch ernst nachgefragt, was hilft? Was hilft in so einer Zeit, die so geschüttelt wird, wo man weltweit Dinge erlebt, wo man nie für möglich gehalten hatte, wo wir vor Monaten gesagt hätten, das gibt's doch nicht und wir wissen gar nicht, was das bedeutet. Man bleibt freiwillig daheim bei dem schönsten Frühlingwetter und so weiter. Was hilft gegen die Infektion, gegen solche Angstviren? Mittlerweile haben sie enorm viel, sage ich mal, auch unheilige Allianzen zusammengetan, die jegliche mögliche Ideen dahinter sehen und die den Staat schlimm finden und das schlimm finden und so weiter. Und so. Ihr kennt das. Ich möchte das nicht in alle Tiefe gehen. Aber was hilft eurer Meinung danach, dass man gegen diese Angstviren, ich nenne sie mal so, wirklich immunisiert wird? Manuel.
Also was für mich ganz entscheidend war, auch eine Entdeckung eigentlich der letzten, jetzt nicht aus der Krise, aber der letzten Monate und vielleicht ein, zwei Jahre, so die Einsicht, dass der Glaube uns nicht von Angst befreien will in erster Linie, sondern der Glaube uns angstfähig machen will. Weil es gibt ja Ängste, die sind berechtigt, wenn man in eine solche Krise hineinschlittert. In den ersten Wochen, niemand wusste Näheres über dieses Virus. Es gingen Horrorbilder aus Spanien und Italien um die Welt. Man wusste nicht, kollabiert die Wirtschaft, kann ich mein Business behalten? Leute haben Existenznöte gehabt. Es waren ja berechtigte Anlässe, auch sich zu ängstigen, ja, und zu merken, der Glaube will uns jetzt nicht einfach von der Angst befreien, sondern macht uns fähig zu überleben und nicht in diesen Panikmodus zu geraten, weil der Glaube uns etwas, ich sag mal, der Glaube uns etwas gibt, was tiefer geht als die Angst, wo wir wissen, auch wenn unsere schlimmsten Befürchtungen eintreten würden, was sie ja meistens nicht tun, aber wenn unsere schlimmsten Befürchtungen eintreten, auch dann bin ich noch gehalten, auch dann habe ich etwas, das geht noch tiefer als die tiefste Angst in meinem Leben. Und das ist paradoxerweise ist das ein Heilmittel gegen diese Panikmache und auch gegen diesen Reflex, und das hat man ja ganz stark gesehen, diesen Reflex, Schuldige zu finden in einer Krise. Das ist so dieser klassische Sündenbock-Mechanismus, der greift, konnte man in den ersten Tagen schon, konntest du das sehen, das hat förmlich eskaliert auf den sozialen Medien. Wer ist schuld? Da kommt eine Krise, ein Virus, und dann, wer ist schuld. Das wurde produziert von den Chinesen, von den Amerikanern, von Bill Gates, von der WHO. Das ist alles, man muss dann jemanden finden, den man kreuzigen kann für diese Krise, obwohl es doch eigentlich klar ist, es geschehen auf dieser Welt ganz viele grausame Dinge, an denen keiner explizit schuld ist, sondern wo man einfach sagen muss, shit happens. Ja, und dass dieser Reflex, Schuldige zu finden, ich glaube, der wird gezähmt durch die Einsicht, was auch immer passiert. Mein Glaube greift tiefer als diese Horrorszenarien.
Wie ist das bei dir?
Also wenn du fragst, was da hilft, sage ich das jetzt mal ganz knochentrocken und fromm und zutiefst biblisch, mir hilft der Blick auf den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und dieser Blick hilft mir deshalb, weil der Gekreuzigte Angst gehabt hat. Der geängstigte Christus. Das war zum Beispiel die große Entdeckung von Martin Luther. Martin Luther war ja gefangen in einer Spirale der Angst, die immer diabolischer wurde. Ja? Und am Ende stand er vor Gott und hat gesagt, ich will doch dich lieben, aber ich kann das nicht, ich habe alles ausprobiert, aber du hilfst mir noch nicht mal mehr. Und dann bekam er Angst vor Gott, er hat angefangen, eigentlich fast Gott zu hassen. Und das war für ihn dann so das letzte Angststadium, wo er gedacht hat, wenn einer Angst vor Gott hat und dann auch noch anfängt, Gott dafür anzuklagen und zu hassen und zu verfluchen, ja, der ist ja bestimmt verdammt für die ewige Hölle. Und dann entdeckt Luther den geängstigten Christus am Kreuz und sagt, ach du liebe Zeit, dass ich Angst habe, ist ja kein Zeichen dafür, dass mit mir etwas nicht stimmt, sondern dass ich Angst habe, ist doch ein Zeichen, dass ich gleichgestaltet bin wie er. Er ist wie er und ich bin wie er und wir sind miteinander unterwegs. Und deshalb finde ich das schon eigenartig. Einerseits hatte ich jetzt den provokativen Gedanken, manche Formen des christlichen Glaubens neigen immer zu Verschwörungstheorie. Ja, wir gucken auf die Welt und wir behaupten dann als Christen, wir wissen, dass hinter den Kulissen ein allmächtiger, gütiger Gott die Fäden spinnt. Aber wir verstehen es nicht, aber wir wissen es. Und hier und da können wir es erklären. Wenn diese große positive Verschwörungstheorie dann nicht mehr funktioniert, entsteht ein säkularer Verdrängungsmarkt an Verschwörungstheorien. Da ist dann nicht mehr Gott der hinter der großen Verschwörung steckt, sondern dann sind es eben die von dir genannten oder wir brauchen eben Sündenböcke. Ja. Das läuft in meinen Augen, läuft das ziemlich parallel und eine bestimmte Form von Glaube und Kirche hat selber dazu beigetragen, dass die Menschen das scheinbar irgendwie, also als hätten sie es nötig. Sie glauben, sie haben nötig, dass man da mit einer ganz klaren Theorie die Komplexität und auch die Unberechenbarkeit des Lebens irgendwie erklärt und damit leben kann. Und ich behaupte, der Blick auf Jesus Christus und dann auch zuzugeben, das, was niemand auf der Rechnung gehabt hat, das ist da passiert. An Karfreitag habe ich gedacht, hier ist das Unberechenbarste passiert. Mhm. Keiner hatte auf der Rechnung, dass der Tod so mächtig ist, dass er Gott töten kann. Aber keiner hatte auf der Rechnung, dass der unberechenbare Heilige Geist die Unberechenbarkeit des Todes noch einmal toppt. Wie kann ich jetzt irgendwelchen Verschwörungstheorien, entweder theologisch, geistlicher Art oder säkularer, wie auch immer Art, anhängen? Das ist das, was mich befreit und was mir Hoffnung zuspielt. Und dem will ich nachjagen. Also Leute, blickt auf den Gekreuzigten, aber auch auf den Auferstandenen. Da habt ihr die getoppte Unberechenbarkeit des Heiligen Amen. Geistes.
Das ist das Amen, Amen. Das ist super. Ich komme zum Schluss schon zu der letzten Frage. Wir haben noch ganz kurz Zeit. Wir schauen jetzt mal nach vorne. Jetzt haben wir ein bisschen nach hinten geschaut. Was habt ihr gemacht? Situation angeschaut. Schauen wir nach vorne. Wir stehen vor einer Zukunft, wo vieles noch unsicher ist, wo wir nicht wissen, wie es wirklich wird. Obwohl manche sich ja sehr danach sehen und freuen, das wird alles so wie früher. Glaube ich nicht, aber wir werden es dann sehen. Aber manches ist wirklich noch offen, auch für uns als ICF ist noch vieles offen. Wir wissen noch nicht, wie wir am 14. Juni dann wirklich Celebrations feiern, weil mit all den Schutzkonzepten ist so eigenartig. Wir wissen es selbst noch nicht. Wir sind am Austesten und Probieren und so weiter. Zum Schluss, kurze, knackige Antwort. Mane, du darfst starten. Was ist dein Rat, Tipp, vielleicht auch was Nachdenkenswertes für eine unsichere Zukunft, wo man eben nicht alles weiß, wie es kommen wird?
Also im Anschluss an das, was wir vorhin gesagt haben, würde ich sagen, mein Tipp ist es, Vertrauen zu wagen. Und zwar nicht nur Vertrauen auf Gott oder nicht nur unmittelbar Vertrauen auf Gott, sondern Vertrauen auf Gottes Wirken in Menschen zu wagen. Also das hat auch zu tun mit allem, was wir jetzt zu Angst und auch Verschwörungstheorien gesagt haben. Ich glaube, gerade der Glaube an Jesus und der Glaube an das Wirken des Geistes Gottes unter uns gibt uns Grund, nicht anzunehmen, dass alle uns nur verarschen wollen. Nicht anzunehmen, dass in der Wirtschaft und in der Politik und in der Wissenschaft alles nur egomanische A-Löcher hocken, die uns über den Tisch ziehen wollen, sondern wir dürfen auch Vertrauen wagen, nicht Naivität und unkritisch und so, aber Vertrauen wagen in Menschen, weil wir vertrauen, dass Gottes Geist auch Politiker und Wissenschaftler und Wirtschaftsleute irgendwann zu guten Absichten bewegen können. Ja, also es ist kritisches Vertrauen ist am Platz. Man muss nicht alles schlucken, aber man sollte auch nicht ein Weltbild konstruieren, in dem alle nur Böses beabsichtigen und man selber zum ultimativen Opfer wird. Deshalb Vertrauen wagen.
Also ich bin ein zutiefst ängstlicher Mensch. Woher das kommt, weiß ich auch nicht genau, aber so ist das. Und was ich jetzt sage, das habe ich von meinem Seelsorger empfangen. Er hat mir mal gesagt, in einer Zeit, wo ich auch nicht wusste, wie kommt das raus, wie geht das eigentlich weiter und wo ich gelähmt war, hat er mir mal gesagt, hey Andreas, du kennst doch die Geschichte von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer. Und wer die nicht kennt, die beiden fahren mit ihrer alten Dampflok Emma durch die Wüste. Und in der Wüste steht urplötzlich ein Riese vor ihnen, ein Ungetüm. Und sie bleiben stehen und wissen nicht, was Sache ist. Und dann setzen sie sich langsam in Bewegung und dann fällt ihnen auf, mit jedem Meter, wo sie näher auf diesen Riesen zufahren, wird dieser Riese kleiner. Und mein Seelsorger hat gesagt, Andreas, vielleicht wäre das mal ein konkreter Tipp für dein Leben. Du siehst die Riesen, okay, Angst haben, in Ordnung. Aber jetzt beweg dich doch mal mutig auf die Riesen deines Lebens zu und beobachte mal, ob die am Ende nicht so klein vor dir stehen, weil sie eine Fata Morgana sind. Und das wäre mein Tipp für alle, die das jetzt hören. Lasst uns das auch mal als eine Strategie ausprobieren. Ich wette, manche Riesen entpuppen sich als Fata Morgana, die immer kleiner wird, wenn du mal mutig durch die Angst gehst und auf deine Ängste drauf zugehst.
Hey, danke dir. Das war ein gutes Schlusswort. Andi, danke dir. Manuel, ich finde es so toll, dass ihr gekommen seid und ja, Zeit genommen habt, wirklich über die Sachen miteinander zu reden. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Und egal, wo du jetzt momentan bist, daheim, zu zweit oder alleine, und ich lade dich ein, mitzubeten, dass die Phase, wo wir drin leben und wo wir in eine unsichere Zukunft hineingehen, wir wirklich mutig darauf zugehen, ja, auf unsere Ängste zusteuern, ein kritisches Vertrauen leben und darauf vertrauen, dass der Heilige Geist dich immer wieder neu frisch führt. Bet doch jetzt gerade mit. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit dieser Kraft, mit dieser Liebe und auch mit dieser Besonnenheit. In dieser Phase vom Leben, wo wir alle drinstecken, uns wirklich dadurch zu navigieren. Schenk uns neue Frische immer wieder. Schenk uns auch neu immer wieder das Vertrauen, dass Gott du uns an der Hand nimmst. Danke, dass du gute Gedanken über unserem Leben hast und auch in solchen Krisen uns nicht alleine lässt. In deinem Namen beten wir. Amen.